Und wir haben natürlich nicht recht gehabt. Die Oilers gewinnen Game 7 und stehen im Western Conference Finale gegen Dallas. Entgegen unserer Expertenprognose.
Und das muss man sagen, überrascht alle, weil wir haben ja uns letztes Mal schon als die Top Noises hier deklariert. Aber ja, es kam anders, als wir erwartet hatten. Und jetzt, wo man da ein bisschen mehr Distanz gewonnen hat, glaube ich, dass wir uns beide ein bisschen von der Euphoriewelle haben tragen lassen über die Vancouver Canucks. Ich habe mir jetzt die letzten beiden Spiele im Detail näher angeschaut und ich muss sagen, da waren die Oilers sehr, sehr dominant und sind in meinen Augen auch verdient weitergekommen.
Game 6 und Game 7 oder Game 5 und Game 6?
Game 6 und Game 7.
Ja gut, wir haben ja vor Game 7 gesprochen.
Ja, aber da waren wir noch so eher in the mood, dass dieses Ergebnis von Game 6 nichts zu bedeuten hat. Und man hat jetzt beim Spiel 7 gesehen, dass die Oilers wirklich ihren Stiefel da durchgezogen haben, die gleiche Taktik gefahren haben, wie sie beim 6. Spiel gemacht haben, und zwar einfach die Canucks weghalten von ihrem Torwart und das Spiel von vorne bis hinten zu dominieren. Und ich glaube, dann hatten die Canucks auch gar keine Chance. Belegen tut es zum Beispiel jetzt ein Stat beim Stand von 2-0. Wenn man da auf das Scoreboard schaut, waren es unglaubliche 26-4 Schüsse für die Edmonton Oilers. Also da war Vancouver noch gar nicht im Spiel. Sie haben dann noch das dritte kassiert. Und erst dann wirklich im dritten Drittel, als dann schon alles halb verloren war, mehr nach vorne gespielt, mehr riskiert und dann eben noch zwei Tore geschossen. Aber es hat, auch wenn das Ergebnis knapp war und auch die ganze Serie sehr, sehr knapp war, mit 6-mal ein Torspiel und nur einmal 5-1 in Game 6, glaube ich, sind die Oilers verdient weitergekommen. Ich habe mir dann auch jetzt die Mühe gemacht und habe mir alle Schüsse aus allen Spielen runtergeschrieben. Und die Oilers haben die Canucks bei 139 Schüssen in 7 Spielen gehalten. Es sind knapp unter 20 Schüsse pro Spiel, was schon verdammt wenig ist. Also die Canucks, so schön wie es war und so stolz sie sein können, dass sie so weit gekommen sind. Und sie haben auch wirklich eine tolle, tolle Saison gespielt, auch eine tolle Regular Season mit 103 Punkten. Es war die drittbeste Saison in Franchise History. Sind einfach dann zu unreif gewesen und vielleicht auch vorne zu wenig talentiert, dass sie dann gegen die Oilers in 7 Spielen bestehen können. Die Oilers haben es bis Game 6 kommen lassen und haben dann einfach eine Schippe draufgelegt und dann hatten die Canucks absolut, naja, nicht absolut natürlich nicht, aber nahezu keine Chance gegen die Oilers. Besonders hervorzuheben ist in der Serie, was finde ich jetzt nochmal sehr für die Oilers, jetzt auch gegen die Dallas Stars spricht, da kommen wir später noch darauf zurück, dass es die Canucks, obwohl ich gerade sie so ein bisschen gescholten habe, es geschafft haben, dass Dreisaitl und McDavid in Game 7 ziemlich abgemeldet waren. Also Dreisaitl hatte einen Assist, McDavid gar keinen Punkt. Und es war ja schon davon auszugehen, dass wenn es für die Oilers in Game 7 entscheidend wird, dass die beiden die herausragenden Akteure werden. Waren sie nicht, sondern ein anderer, Evan Bouchard, der auch in Game 5 den wichtigen Siegtreffer gemacht hat, gestern 2 Assists wieder geliefert hat und der erste NHL-Defender war, der in 12 Playoff-Spielen schon 20 Punkte erzielt hat. Der Stat hat mich richtig umgehauen, weil es sind ja dann doch relativ große Namen durch die NHL gewandert und dass es dann der drittbeste Scorer bei den Oilers jetzt in den Playoff machst, fand ich sehr bemerkenswert.
Ich schmunze gerade, weil ich heute eine sehr, also sonst hat Matthias ja immer recht,
oh nein.
Aber heute habe ich in vielen Punkten eine andere Meinung, aber ist auch okay. Ich glaube, viele werden sich über diese Lobeshymne auf die Oilers sehr freuen. Ich glaube, dass Dreisaitl mit Abstand der beste Spieler war, auch in Game 7. Und ich glaube, nur weil er nicht das Tor erzielt hat, dass das nicht bedeutet, dass sie Dreisaitl irgendwie super gut eingegrenzt haben oder die Canucks ihn ausgeschaltet haben. Glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, Dreisaitl, da sind sich ja auch viele einig, ist eigentlich auf dem besten Weg, der MVP der Playoffs zu werden, weil er unfassbare Leistungen gerade zeigt. Also da ist schon mal der erste Punkt, den ich nicht ganz unterschreiben würde. Und der zweite Punkt, den ich auch nicht ganz unterschreiben würde, aber ich glaube, ich weiß, was du sagen willst, ist, dass wir uns so haben leiten lassen von der Euphorie. Ja und nein. Also deshalb, ich glaube, ich weiß, was du sagen willst, aber es steht ja nicht zur Debatte, dass die Oilers das bessere Team sind.
Mhm.
Jeder denkt, dass die Oilers das bessere Team sind. Jeder weiß, dass die Oilers das bessere Team sind. Das war in den vergangenen Saisons auch so, aber sie haben halt am Ende nicht in den Playoffs gewonnen. Du kannst ja das bessere Team sein, aber die Serie nicht besser spielen auf dem Eis. Und ich glaube nicht, dass die Oilers die ersten fünf Spiele wirklich besser waren. Jetzt die Serie haben sie verdient gewonnen, sehe ich absolut genauso. Und die letzten Spiele waren sie auch deutlich das bessere Team. Aber am Ende des Tages ist die Serie in 7 Spiele gegangen. Wenn man die Spiele in der Regular Season noch zusammennimmt, haben sie, glaube ich, genau 50-50 gewonnen oder die Oilers jetzt ein Spiel mehr als die Canucks oder so. Also da nimmt sich das jetzt nicht so viel mehr. Die Oilers haben aber ein Team voll mit Stars und völlig wahrscheinlich den besten Spieler der Welt gerade.
Die besten zwei.
Oder die besten zwei Spieler der Welt aktuell und haben gegen eine Mannschaft gespielt, wo man vor der Saison noch nicht mal gesagt hätte, die sind auf jeden Fall in den Playoffs.
Das war überraschend, dass die in die Playoffs kommen.
Also deshalb sage ich ja, also es ist, natürlich sind die Oilers die bessere Mannschaft, deshalb haben wir auch so einen hohen Anspruch und deshalb hauen wir auch immer so drauf, wenn sie nicht einfach diese Serie mal in 5 gewinnen.
Wenn ich dich jetzt reden höre, muss ich ein bisschen zurückrudern mit dem, was ich gesagt habe.
Schau, du hast dich nämlich von der Oilers-Euphorie anstecken lassen. sieht's aus.
Dass das mal passiert, hätte auch keiner gedacht, oder? Mich hat halt so beeindruckt die Art und Weise, wie sie, wenn sie wirklich mit dem Rücken zur Wand stehen, und da standen sie ja in Game 6 schon, wie sie dann reagiert haben und dass sie dann, auf gut Deutsch sagt man, die Muskeln haben spielen lassen und die Canucks nicht mehr zum Zugang kommen lassen. Alles andere hast du natürlich recht. Wenn man so ein besseres Team ist, wie es auf dem Papier ist, sollte man gar nicht in die Situation kommen. Also tut mir leid, dass ich da so harsch war. Ich bin da vielleicht
ausfallend
in meinen Meinungen.
Die Lobeshymne ist berechtigt. Und auch, was du sagst, also so dann Game 7 und Game 6 zu spielen, ist Wahnsinn, und jetzt bin ich auch gespannt, was sie in der nächsten Serie machen werden. Weil das war natürlich eine Ansage, was auch ihre Mentalität angeht, die ja vielleicht hier und da mal kritisiert wurde, dass sie sich vielleicht zu leicht aus der Ruhe bringen, wenn es auch mit dem Torwart nicht läuft und so, sondern also viele Argumente für sich gesammelt, und es wird in der nächsten Serie ihnen sicherlich nicht nur schaden, dass sie jetzt in 7 gegangen sind, weil natürlich haben sie jetzt federn lassen und Kräfte liegen gelassen, unnötigerweise meiner Meinung nach, weil du kannst die Serie auch in 5 gewinnen. Aber was die mentale Komponente und die Learnings angeht und auch sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, wenn das da mal ein paar easy goals kassiert werden und, das wird ihnen sicherlich in der kommenden Serie extrem helfen, diese Erfahrung, die sie jetzt gegen Vancouver gesammelt haben. Ich wollte es nur bisschen relativieren. Vancouver hat nicht die gigantisch großen Stars. Wie gesagt, wir wussten noch nicht mal vor der Saison, ob sie überhaupt die Playoffs schaffen werden. Dann fällt Thatcher Demko aus, Brock Boeser fällt am Ende noch aus und Casey DeSmith kann auch nicht spielen. Also es war jetzt auch nicht so, dass die sich hier auf einmal die Großen dort das Gewicht übernommen haben, sondern die Mannschaft hat einfach überragend funktioniert in den Playoffs. Davon bin ich dann auch immer ein Fan, und deshalb spricht hier dann auch die etwas gefärbte Brille. Also ich finde das dann einfach faszinierend, wenn solche Mannschaften in den Playoffs dann funktionieren.
Das stimmt. Und wie ich es vorher schon gesagt habe, die Canucks, ähnlich wie die Bruins, können, glaube ich, wirklich noch stolzer sein als die Bruins, weil von den Bruins ist ein bisschen die Erwartungshaltung von Natur aus höher. Aber wie gesagt, super Regular Season, die Pacific Division gewonnen. Und der Kern der Mannschaft steht. Also man hat jetzt, jetzt in der Offseason ein paar Personalfragen zu klären. Ich denke, hier mit Artur Zilovs, tut mir leid, unsere lettischen Hörer, wenn ich den falsch betone
und oder ausspreche. Hörerinnen.
Und Hörerinnen. Oh, oh, das schneiden wir raus. Sorry. Ich war noch so bei Zilovs oder Zilovs, okay. Bin ich einfach dann, hat mich mein Gehirn selbst überholt. Und ich denke, dann stellt sich das Goaltender-Duo schon von alleine auf für nächste Saison mit Demko und dem Herrn aus Lettland. Die große Personale, die sie jetzt in der Offseason klären müssen, ist Philipp Hronek, Restricted Free Agent. Eine wahnsinnige Regular Season gespielt, in den Playoffs dann etwas abgetaucht. Ist interessant, das macht, glaube ich, die Vertragsgespräche ein bisschen schwieriger, dass er jetzt in den Playoffs dem Canucks-Management vielleicht zwei, drei Argumente geliefert hat, da er an den Leistungen von der Regular Season nicht anknüpfen konnte. Ansonsten, bis auf Elias Lindholm, der, glaube ich, nicht zurückkommen wird, sind alle großen Namen unter Vertrag. Man hat jetzt ein paar Performer, die super gespielt haben in den Playoffs mit Dakota Joshua, Tyler Myers und Teddy Bluger zum Beispiel, die neue Verträge brauchen. Aber ich denke, da wird man sich einig und das Team stellt sich dann relativ von alleine auf. Was man aus den Playoffs, aus Learning mitnehmen kann, ist, dass sie vorne einfach einen brauchen, der die Dinger reinmacht. Die letzten 14 Powerplays gegen Edmonton ohne Tor. Insgesamt, glaube ich, waren nur die Leafs und Washington schlechter bei Powerplay Percentage in den Playoffs. Also da würde einer helfen, der weiß, wo das Tor steht oder genauer weiß, wo das Tor steht. Aber ansonsten, die Mannschaft macht mir schon seit vielen Jahren Spaß zum Zuschauen. Ich habe oft nicht verstanden, warum sie im Keller der Liga waren. Es hat sich jetzt Gott sei Dank geändert. Und da kann man sich, glaube ich, auf nächste Saison nicht nur die Vancouver-Fans freuen. Wollen wir dann einfach mal ein bisschen schon in die Zukunft schauen, was uns da, ich glaube, am Donnerstag
erwartet? Genau, Game One erwartet. Ist am Donnerstag, ja.
Da warten die Dallas Stars auf Edmonton. Ich habe es vorher schon ein bisschen angesprochen gehabt. Du hast mir dann ein bisschen die Wind aus den Segel genommen, deswegen nehme ich jetzt nur die Stats, und zwar, dass Dreisaitl und McDavid jetzt im letzten Spiel insgesamt nur einen Punkt gemacht haben. Wenn du mich jetzt einfach so fragst, wie besiege ich die Oilers, würde ich sagen, schau, dass die beide nicht punkten. Ja,
nothing easier than that.
Genau. Vancouver hat es geschafft und Edmonton hat trotzdem gewonnen. Und das spricht sehr, sehr für die Oilers jetzt gegen die Stars. Gerade, glaube ich, weil die Stars, wir hatten es schon ein paar Mal angesprochen, so eine ausgeglichene Lineup haben, dass man das leichter kompensieren könnte, diese Top-Top-Spieler rausnehmen. Aber die Oilers haben es bewiesen, dass es auch ohne die beiden auf dem Scoreboard geht.
So.
Lara hat mich ganz erwartungsvoll angeschaut.
Nein, aber das ist ja der Unterschied. Nur weil du nicht der bist, der am Ende scored, kannst du ja trotzdem der entscheidende Faktor auf dem Eis sein. Und ich glaube, Dreisaitl ist es. Und trotzdem hat Dreisaitl in den Playoffs 24 Punkte. Connor McDavid hat 21 und Bouchard hat 20. Ist jetzt auch nicht so, dass sie total underperformen, was das Scoreboard angeht. Nee,
gar nicht. Sind also, 1, 2 und 3.
Es hängt extrem viel an diesen Big Performern, da gebe ich dir recht.
Und wir vergessen, der viertbeste Scorer in den Playoffs.
Zach Hyman.
Ich dachte, es ist Ryan Nugent-Hopkins, aber ist am Ende egal, weil meine Aussage wäre gewesen, dass er auch bei den Oilers spielt. Und das tun beide. Also.
Ich meine, es wäre Zach Hyman, jetzt muss ich nochmal nachschauen.
Schau mal nach, also ist am Ende des Tages egal, weil einer von beiden ist es und der spielt bei den Oilers. Ich wollte noch vorher sagen, dass als du gesagt hast, dass Dreisaitl auf dem MVP-Kurs ist, gebe ich dir absolut recht. Und wenn die Oilers Meister werden sollten und es so weiterläuft, wie es bisher läuft, hätte er es auch verdient. Aber ich glaube, das ist jetzt natürlich sehr weit in die Zukunft gegriffen, dass es dann Connor McDavid wird. Es ist ähnlich wie zum Beispiel 2018, als die Capitals Meister geworden sind, hat in meinen Augen auch Kuznetsov die besseren Playoffs gespielt, also Ovechkin. Aber die Frage nach der Conn Smythe Trophy hat sich, glaube ich, gar nicht gestellt.
Kurze Antwort. Punktemäßig ist es Vierter ist Nugent Hopkins.
Mhm.
Zach Hyman führt die Statistik an, wenn du nur Tore anschaust.
Mhm.
Hat die meisten.
Wie viele Tore hat er?
11.
Wow. 11 Tore, das ist ja ungefähr so wie der Topscorer von den Dallas Stars Punkte hat. Ich glaube, der hat 13 mit Miro Heiskanen. Also, Wahnsinn. Ah ja, aber 11 Tore und nur 2 Assists, Zach Hyman, sehe ich gerade.
Ja, genau. Deshalb, ich hatte ihn nur auf der Liste wegen der Tore. Ich habe es nicht auf dem Schirm gehabt, deshalb habe ich es durcheinander gebracht.
Es war so weit unten auf meinem Zettel, weil so viele bei den Oilers so viele Punkte machen, dass ich gar nicht so weit runter gelesen habe.
Und der Underperformer, 3 Sättel, nur 8 Tore, nur drittbester Torschütze.
Ja, dafür haben sie ja Evan Bouchard. Ja. Da bin ich richtig, richtig gespannt jetzt, wie diese Serie läuft. Wir haben es vorher auch, du hast es, glaube ich, angesprochen mit diesem Goaltender-Change, was sie gemacht haben von wie heißt der denn? Skinner zu Pickard und Pickard wieder zurück zu Skinner. Und da wollte ich jetzt nochmal ein bisschen ausholen da, weil was ich da bemerkenswert fand, ist Knobloch, der Coach von den Oilers, wie der da das Händchen dafür hat. Ist, glaube ich, seine erste Station als Chefcoach von einem NHL-Team. Jetzt muss ich mich gerade aus dem Fenster legen. Ich glaube, er war davor bei der AHL-Affiliate von den New York Rangers und davor immer Assistant Coach. Aber da in solchen Situationen solche Entscheidungen zu treffen, die so wirklich gegen alle Erwartungen sind, macht für mich einen guten Trainer aus. Der hat die Oilers, glaube ich, im November übernommen. Da waren sie Letzter in der Liga, haben auch gegen die Sharks und alles verloren. Und seitdem geht es sehr, sehr steil bergauf. Und jetzt hat man auch gesehen in den Playoffs, er hat Kleinigkeiten gemacht, die wahnsinnig geholfen haben. Er hat in der Defensive ein bisschen durchgewürfelt, hat Nurse zusammen mit Kulak spielen lassen und CeCe mit Deharnay, was Wunder bewirkt hat. Also wirklich Wunder bewirkt. Das sind so Kleinigkeiten. Und dann das auch mit diesem Torhüter-Change. Auch wenn die Canucks in den letzten paar Spielen wenig aufs Tor gebracht haben, glaube ich, hat er sich was dabei gedacht und das ist genau aufgegangen. Also, wenn der jetzt so weitermacht, kann ich mir auch gut vorstellen, dass er ganz weit oben im Jack Adams-Ranking ist, also für den Coach des Jahres. Wobei ich das auch sein kann, dass ich jetzt Quatsch erzähle, weil ich glaube, die Nominierten sind schon raus und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er nominiert ist.
Sind schon raus, weil die Trophies werden ja teilweise, oder die Awards werden ja teilweise jetzt schon vergeben. Weil die Selke-Trophy wurde ja jetzt schon vergeben. Ich weiß nicht genau, wie da der Zeitplan ist.
Ich auch nicht. Ich habe mich jetzt gewundert, dass das so Stück für Stück ist, weil ich dachte, das wird alles immer
auf einmal vergeben. Ich glaube, das ist auch neu.
Aha.
Dass die jetzt so gefühlt jede Woche kommt irgendeiner raus. Ich weiß nicht, vielleicht wollen sie mehr Medienaufmerksamkeit, aber ich meine, dass es davor auch einfach in einem Rutsch war.
Ich glaube auch. Hast du gewusst, dass dieser Mark Messier Award für Sportsman und Leadermanship oder Leadership, der heißt Mark Messier Award und Mark Messier sagt einfach, wer den gewonnen hat.
Ich weiß.
Ach, hast du gewusst?
Na, weil sie hatten, das war jetzt vor 2 Wochen.
Genau.
Und dann hatten sie den live on TV und dann halt auch das Interview von Mark Messier. Wer hat gewonnen von...
Ich weiß es nicht.
Doch,
Ich kann schnell nachschauen. Sag du weiter mit dem Interview, ich gucke dir währenddessen nach.
Egal.
Der hat gewonnen. Jake Trouba von den New York Rangers. Aber ich finde es lustig. Da hast du eine Trophy, einer kommt her und sagt einfach, so, die Trophy hat meinen Namen drauf, du gewinnst und fertig.
Ist ja auch total... Also, das kann man ja sowieso nicht wirklich bewerten.
Nee, da hast du schon recht.
Also, wenn sich da einer außerhalb des Locker-Rooms engagiert, dann ist er ja schon qualifiziert für diesen Award. Und der Award soll ja auch nicht sein, der Beste, so wie teilweise die anderen Awards, bester Trainer der Saison, sondern dieser Award wird ja einfach an jemanden ausgehändigt, der sich engagiert und Great Leadership zeigt. Das heißt ja nicht, dass er der beste Lead ist, sondern einfach jemand, der sich engagiert und das, der ausgezeichnet werden soll.
Ja.
Deshalb ist es in dem Fall zumindest okay, aber ja, es ist ein bisschen seltsam.
Ich finde die Story auch lustig, ja. Noch ganz kurz zu den Awards, wenn du sagst, bester Trainer Award, ich finde, die sollten einführen, dass es noch einen besten General Manager Award gibt.
Es gibt genug Awards.
Aber dann gibt es einen mehr, der was gewinnt. Oh.
Ja, aber es gibt einen Award für alles.
Nicht für die besten Assists.
Also wenn ich in den USA nichts noch zusätzlich einfordere, sind es noch mehr Awards. Ich komme überhaupt nicht mit, wer alles welchen Award. Dann haben die alle Eigennamen. Also das ist viel zu kompliziert.
Ich habe noch keinen Award. Und vielleicht wäre das...
Vielleicht wäre der General Manager Award dein Award.
Wer weiß, aber es gibt ihn ja nicht.
Es gibt ihn nicht. Deshalb brauchst du auch gar nicht erst antreten.
So, aber jetzt genug davon. Was ist dein Tipp? Oder dein Bauchgefühl?
Also ich bin ja für Dallas und ich glaube, es kommt ja auch rüber, dass ich nicht unbedingt will, dass die Oilers den Cup holen. Wobei die Serie sie mich ja auch ein bisschen auf ihre Seite gezogen haben, weil sie halt eben wirklich Mentalität gezeigt haben und ein bisschen aufs Eis bekommen und die Stimmung im Team auch ganz gut zu sein scheint. Ich glaube trotzdem, dass Dallas gewinnt, dass Dallas die besseren Voraussetzungen hat für diese Playoff-Serie. Das heißt nicht, dass sie in dem Sinne die viel bessere Mannschaft sind, wobei sie auch diese Saison eine überragende Mannschaft sind. Natürlich haben die Oilers die besseren Einzelspieler und die besseren Stars, weil sie haben die besten Spieler von allen. Aber ich glaube, Dallas gewinnt in 6.
Ist wirklich schwer zu sagen, aber ich gehe mit, ich sage, ich sage auch Dallas in 6. Einfach Dallas hat in diesen Playoffs mit Vegas und Colorado schon 2 brutale Gegner ausgeschaltet. Die Peter Bohr hat mehr Coaching-Erfahrung, war jetzt, glaube ich, in den letzten 7 Jahren 5-mal im Conference-Finale. Und die Mannschaft hat, glaube ich, einfach in der Tiefe einen längeren Atem als die Edmonton Oilers. Deswegen gehe ich auch mit, dass Dallas die Oilers heimschickt.
Alright.
Dann blicken wir noch kurz auf die andere Serie, oder? Mittwoch geht's los in den Osten. Die Rangers gegen die Florida Panthers. Oder Panthers. Und da treffen, finde ich, die beiden besten Mannschaften aufeinander, die der Osten derzeit zu bieten hat. Also mit Colorado und Vegas sind die 2 andere Große im Westen raus und im Osten ist es wirklich die Rangers und Florida. Beide haben bisher in den Playoffs nicht die allzu großen Mühen gehabt. Die Rangers gegen Washington problemlos, ebenso Florida gegen Tampa. Und dann in der zweiten Runde mussten beide über 6 gehen, aber haben ihre Serien in ihrer Möglichkeit dann, auch was 6 Spiele sind, relativ gut nach Hause gefahren. Und die beiden.
Ich habe nur geschmunzelt, weil du, Matthias guckt mich irritiert an, weil du exakt dasselbe letzte Folge gesagt hast, was für uns beide gestern war. Aber ja, es ist sehr schön, du bist konsistent. Ich glaube, du bist davon überzeugt, dass es die besten Mannschaften des Ostens sind.
Ich habe also meine Meinung nicht geändert.
Nein, ist sehr, sehr gut.
Aber jetzt suchen wir die beste.
Jetzt suchen wir die beste Mannschaft im Osten.
Nur, ich habe ein paar Stats rausgesucht. Da hat man mal ein bisschen visualisiert, wie gleich stark diese Mannschaften sind. Also sie haben, die Rangers haben in den Playoffs bis jetzt 3,5 Tore im Schnitt geschossen pro Spiel. Die Florida Panthers 3,55. Gegentore, die Rangers 2,5, Florida 2,55. Penalty Kill 89% bei den Rangers, 85% bei den Florida Panthers. Powerplay sind die Rangers besser. 31,8 zu 22%. Und die Top-Spieler, also die Top-Scorer bisher in den Playoffs, sind bei den Rangers Trocheck, Zibanejad und Panare mit 14, 14 und 11 Punkten. Und bei Florida ist es Tkachuk, Barkov und Carter Verhaeghe mit 14, 13 und 11. Also das Duell geht so richtig auf Augenhöhe. Da sagt man dann auf die Zielgerade, wenn es erst losgeht. Also an die Startlinie. Und auch im Tor Klar, Shesterkin ist vielleicht der beste Torhüter, den es zurzeit gibt. Aber was Bobrovsky in den vergangenen Playoffs hin und wieder gezeigt hat, auch noch als er in Columbus gespielt hat oder letztes Jahr mit Florida, war überragend. Also wenn Florida oder wenn Bobrovsky es schafft, an diese Leistungen oder sich wieder in den Playoff-Modus zu schalten, der bis dazu ja auch nicht unbedingt notwendig war, wird es auch da eine Entscheidung spitz auf Knopf, wer da die besseren Karten hat.
Ja, Goaltending wird, ich meine, wie in jeder NHL-Serie, wahrscheinlich einer der drei entscheidenden Faktoren sein. Also da ist ganz klar, hast du ja auch gesagt, der Vorteil bei den Rangers, weil selbst wenn Bobrovsky den Playoff-Modus einschaltet, ich glaube dann, weil du hattest jetzt das Bild, dann gehen sie vielleicht auf Augenhöhe. Mhm. Aber dass er besser ist, dann muss schon sehr, sehr viel passieren. Also es kann sein, dass er es schafft, durch den Playoff-Modus auf die Augenhöhe zu kommen, aber dann noch den Schritt und wirklich der bessere Goalie der Serie zu sein, wäre schon wirklich, also wäre hervorragend oder wäre herausragend und was auch immer. Also ich hoffe es für die Dramatik und für die Serie, dass es passiert. Dann sehen wir nämlich hoffentlich wieder 7 Spiele in dieser Serie. Aber da tue ich mir nur schwer. Ich glaube, da sehe ich den Vorteil eher bei den Rangers. Wo ich den Vorteil bei Florida sehe, ist die Art und Weise, ich meine, ja, alles Medienprofis sind alle geschult, aber die Mentalität und die Motivation und diesen Hunger strahlen sie extrem aus. Nicht, dass Rangers eine Mannschaft sind, die keine Mentalität hätten oder so, aber nur wenn man jetzt mal auf Florida schaut, extrem fokussiert gegen Boston, extreme Mentalität, irgendwie Emotionen gezeigt, gleichzeitig auch fokussiert gespielt und am Ende ja doch souverän irgendwie das nach Hause gebracht. Ich bin gespannt. Und jetzt auch die O-Töne, so im Blick auf die Serie, irgendwie Tkachuk hat gesagt, ja, es ist einfach nur mega geil, Playoff-Hockey in New York ist ein Traum, was kann es Geileres geben, ich freue mich voll, das wird mega geil und da dann zu gewinnen wird super. Also halt so einfach so Bock auf diese Serie gegen die Rangers und ich glaube, das ist ein Riesenfaktor und sie haben letztes Jahr im Stanley Cup-Finale verloren, was manche Mannschaften erstmal nach unten zieht und den Sommer über zieht es dich sowieso nach unten, aber was sie hoffentlich in Motivation ummünzen können, weil wenn du so nah dran warst, willst du es halt vielleicht das Stückchen mehr und sie haben halt viele Jungs, die halt letztes Jahr so nah dran waren und das vielleicht dieses Jahr dieses Stückchen mehr wollen, weil sie wollen nicht wieder, ich meine, sie haben es ja wirklich schon gespürt letztes Jahr und nicht geschafft. Letztes Jahr war die Geschichte eine ganz andere und dieses Jahr sind sie halt natürlich schon viel stabiler und haben das Potenzial, auch so ein mega starkes Team wie die Rangers auszuschalten. Seit 2009 wäre es das erste Mal, dass quasi ein Runner-up aus dem Vorjahr in den Stanley Cup-Finale einzieht.
Echt? Ist das nie, also seitdem nicht passiert? Das ist ja ein lustiger Fact.
Seit 2009 war es ja nämlich.
2009 hat wow, pass auf, 2006 hat Carolina gewonnen, 2007 hat Tampa gewonnen, 2008 hat 2009 Pittsburgh gewonnen und ja, gegen wen haben die da gespielt? Gegen Detroit?
Ja.
Wow! Und dann hat 2008 Detroit gewonnen. Muss ja so sein.
Na, andersrum, aber ja. Achso, 2008 hat Detroit gewonnen, aber Pittsburgh gegen Pittsburgh und Pittsburgh hat es im Folgejahr geschafft, den Cup zu gewinnen. Also ja.
Wow, das habe ich jetzt irgendwie noch in meinem Hirn irgendwo hervorgekramt. Was du gesagt hast, was ich mir ganz unten als Quintessenz aufgeschrieben habe und weswegen ich tatsächlich glaube, dass Florida diese Serie gewinnt, ist diese Mentalität, die du angesprochen hast. Tkachuk hat die Saison, also jetzt in den Playoffs ist noch nicht so ganz heiß gelaufen wie letztes Jahr, aber der hat das Potenzial, heiß zu laufen. Und sie haben mit Sam Bennett auch einen, der ist, jetzt hätte ich fast ein Schimpfwort gesagt, der ist richtig fies auf dem Eis. Und das sind die Leute, die du brauchst, dass du dann so eine Serie, die, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, das Potenzial hat, sehr, sehr knapp zu werden, auf deine Seite zu reißen. Und bei den Rangers, die haben sowas auch mit Jacob Trouba, ihrem Kapitän, und mit Abstrichen Matt Rampe, aber ich glaube, in Florida haben sie einfach das stärker entfacht. Und der Wille nach dem verlorenen Cup-Finale, glaube ich, ist da.
Auf jeden Fall. Es gibt so ein paar, sollen wir noch auf ein paar Persönlichkeiten schauen? Ah, du wolltest noch was sagen, glaube ich.
Ich wollte dich eigentlich gerade nur noch fragen, was du denkst, wie es ausgeht. Aber dann schauen wir noch auf die Persönlichkeiten.
Achso, na, nur, ich habe nur so ein bisschen, weil wie gesagt, das ist eine Serie mit vielleicht den noch stärkeren Charakteren. So. Mhm. Also Dreiseitel und McDavid sind die besten Spieler, aber jetzt in der anderen Serie haben wir mehr so diese Figuren mit vielleicht dreckiger auf dem Eis oder mehr herausstechend und so. Also ich bin gespannt. Bei den Panthers dann erstmal noch ganz kurz so ein bisschen, ich habe irgendwas gehört von wegen, wer könnten die X-Factor-Spieler sein, haben viele Tarasenko genannt, weil als, ich glaube auch Trade-Deadline-Acquisition, oder?
Genau, der war letztes Jahr noch bei den Rangers gespielt, hat dann in Ottawa unterschrieben und ist jetzt bei den Panthers.
Genau, also wirklich in der Serie auch nochmal einer von diesen vielleicht Unterschied...
Würze drin.
Unterschiedsspielern, genau, mit diesen besonderen Geschichten und Würze drin. Und dann habe ich ein Interview jetzt gesehen mit Alexander Barkov, der extrem gut spielt momentan und halt der nämlich, deshalb habe ich es nämlich auch, der die Selke-Trophy gewonnen hat.
Als bester defensiver Angreifer.
Yes. Und auch da beschrieben hat, warum er halt eben sowohl in der Offensive als auch in der Defensive so stark ist, beziehungsweise halt einfach da auf beides gleichermaßen seinen Fokus schon immer gelegt hat. Und er hat gesagt, das ist the Finnish way, dass er das halt in Finnland gelernt hat, dass du, jeder muss halt rundum geschulter Spieler sein und dass in den Staaten und in Kanada vielleicht die Tendenz dazu geht, dass du schnell ein Forward bist, der halt Forward lernt und ein Defenseman, der Defense lernt und nicht ganz so rundum geschult wird, wie er das damals in Finnland erlebt hat. Und der nämlich, deshalb auch nochmal die Motivation nach dem verlorenen Cup, danach beschlossen hat, er muss abnehmen.
Okay.
Ziemlich stark abgenommen hat im Sommer, damit er jetzt leichter und schneller und agiler ist.
Hast du eine Zahl,
wie viel und sich besser hat? Nein, ich kann es nochmal nachschauen. Ich habe es nur, weil ich habe es im Podcast gehört und kann mir, wie du weißt, keine Zahlen merken.
Macht nichts.
Aber ich dachte mir so, wow, er hat viel abgenommen.
Weil es geht ja eigentlich sonst bei der NHL immer eher so in die andere Richtung, dass sie am besten viel Masse mitbringen, damit die Gegner gut abklatschen von einem.
Ja, aber er hat extra gesagt, es hat ihn niemand dazu gezwungen oder niemand hat da irgendwas gesagt. Das war was in seinem eigenen Kopf entstanden ist und von seinem eigenen Körpergefühl. Und er hatte das Gefühl, wo kann ich besser werden, dass er noch ein bisschen schneller werden kann. Und dann hat er dementsprechend sich anders im Sommer fokussiert auf sein Training. Ist jetzt ein bisschen leichter, aber dafür fühlt er sich wohler auf dem Eis.
Das ist echt interessant. Und diese Playoffs spielt er so gut, dass er, obwohl er schon ewig in der Liga ist, ich weiß gar nicht, wann der gedraftet wurde, 2016.
Er war natürlich der Number 2 Pick 2013.
13.
Ich bin vorbereitet.
Ah, du bist echt vorbereitet.
Und ganz kurz nämlich noch, Number 2 Pick 2013 und hat in seiner ersten Saison 24 Punkte gemacht, 8 Tore, 16 Assists als 18-jähriger Rookie.
Wow. Der ist einfach unterschätzt von der ganzen Liga, finde ich immer.
Deshalb reden wir halt. Jetzt kriegt er hier im Podcast endlich die Plattform.
Endlich. Diese Selfie-Trophy kann er sich gleich so irgendwo hinschmeißen, weil jetzt wird hier über ihn gesprochen.
Von uns bekommt er die Anerkennung, die er verdient.
Da würde er sich freuen. Schreiben wir ihm danach.
Ja, ich glaube schon, dass er sich freuen wird. Aber hat in der Serie gegen Boston 8 Punkte gemacht. 3 Tore, 5 Assists, davon das Winning Goal in Spiel 2, das Winning Goal in Spiel 4. Im Spiel 6 dann extrem wichtigen Block oder einen fast entscheidenden Block für Spiel 6 gegen Pastrnak gemacht. Zweitbester Scorer insgesamt nach Tkachuk mit einem Punkt weniger. Also der ist einfach extrem gut und fliegt so ein bisschen unterm Radar.
Das stimmt.
Was gut ist, also was ihm nur in die Karten spielen kann.
dann muss er jetzt den Stanley Cup gewinnen, weil wenn er dann nicht mehr unter dem Radar spielt, hat er ein Problem.
Ja, wir haben ihn ja jetzt leider aus dem Radar ins Radar geschoben.
Dann soll das erst nachhören, wenn sie weitergekommen
sind. Na, die Rangers dürfen es halt nicht jetzt hören, weil sonst werden sie versuchen, ihn auch zum Spiel zu nehmen.
Also.
So stelle ich mir die Vorbereitung vor von den Rangers.
Das kann sein. Was ist dein Tipp?
Keine Ahnung. Sag du, ich habe mich nicht vorbereitet auf Tipps. Ich habe mir gar keine Gedanken gemacht. Ich habe eben deshalb auch so lange gebraucht.
Macht nichts. Ich glaube, dass Florida in 7 weiterkommt. Und ich freue mich richtig drauf.
Ich habe zwar jetzt alles in die andere Richtung gesagt, aber ich glaube, die Rangers gewinnen.
Ja, dann...
Also ich habe jetzt viel auf Florida... Also ich hoffe und tippe jetzt hiermit, dass es in 7 Spiele geht.
Mhm.
Und es wäre natürlich mega geil. Und dann vielleicht die Rangers, aber ich bin mir echt, ja, ich bin mir sehr unsicher.
Sicher bin ich mir auch nicht. Aber Florida in
7. So ist es.
Gut, dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Ich freue mich auf die Spiele.
Und wir hören uns nächste Folge.
Bis dann.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.